Hallo Gregor.
Hallo Fabian.
Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mich schon immer wieder in letzter Zeit beschäftigt hat. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen vorher aufrollen, bevor wir in die Diskussion gehen können. Ich habe nämlich keine Frage mitgebracht, sondern einfach ein Thema.
Okay.
Und würde das einfach mal andiskutieren und dann schauen, welchen Standpunkt du einnimmst. Und ich würde dann halt den anderen einnehmen, dass wir zu einer Diskussion kommen.
Okay.
Und zwar geht es im Grunde um das Thema Sozialunternehmertum.
Ja.
Habe ich ganz bewusst als eines der ersten Themen ausgesucht. Und zwar gibt es da ja als für die Social Entrepreneurship, für den Social Entrepreneurship Bereich oder die Definitionen um den Begriff Social Entrepreneurship gehen recht weit auseinander. Und zwar gibt es da auf der einen Seite die ganz in die eine Richtung offene Definition, die sagt, es ist im Prinzip alles Social Entrepreneurship, was einen sozialen oder auch ökologischen Zweck verfolgt und das mit marktwirtschaftlichen Mitteln tut. Das ist ganz am einen Ende, und ganz am anderen Ende des Definitionsspektrums von Social Entrepreneurship ist im Prinzip alles, was irgendwie sich auf die Gesellschaft auswirken könnte. Also zum Beispiel die Erste Bank oder die Raiffeisen sehen sich selber als Sozialunternehmen. Weil sie ja Kredite vergeben und so mit Menschen helfen und so.
Ja.
Was auch, zumindest bei der Raiffeisen, bei der Erste kenne ich die Geschichte nicht so gut. Trifft, glaube ich, auch dort zu. Durchaus Sinn macht, wenn man sich die Geschichte anschaut, wo es ursprünglich hergekommen ist.
Klar, aber spätestens seit 2008 sollte man das hinterfragen.
Genau, also die großen Banken haben aber im Vergleich zu anderen doch noch dadurch, dass sie Kredite vergeben, vielleicht ein bisschen mehr Argumentation. Und irgendwo dazwischen, und von dieser Zwischendefinition möchte ich dann im weiteren Schritt ausgehen, ist im Prinzip die Definition, ich habe eine Organisation und setze mir das als Ziel, ein soziales Problem zu lösen und das mit marktwirtschaftlichen Mitteln zu tun und einen Gewinn zu erwirtschaften. Ja. Das heißt, ich verheirate eigentlich den sozialen Zweck einer Organisation mit der Profitorientiertheit. Soweit mal zur Definition von Social Entrepreneurship. Und ich habe gesagt, das ist keine Frage, es ist vielleicht doch eine Frage. Mein Thema ist, was auch immer wieder diskutiert wird, inwieweit ist das wirklich nachhaltig ein Ding, das funktionieren kann. Und das kann man jetzt auch auf zwei Ebenen diskutieren. Und ich möchte zuerst mal fangen wir vielleicht nochmal mit dem Big Picture an.
Okay.
Das ist ein bisschen auf der volkswirtschaftlichen Ebene. Da ist alles, was Gemeinwohl ist, dieser klassische dritte Sektor. Es gibt den Private Sector, also private Unternehmen, profitorientierte Unternehmen. Es gibt den Public Sector, also die staatliche Säule. Und dann gibt es den dritten Sektor, der quasi für die Gesellschaft arbeitet, was ja eigentlich eine staatliche Aufgabe ist, aber nicht profitorientiert ist, noch nicht vom Staat abhängt. Also klassisch sind da drinnen die Non-Profit-Organisationen, die NGOs und die NPOs eben, Non-Governmental-Organisationen. Und da drin findet sich eben eigentlich auch diese Social Entrepreneurship. Und auf der Ebene stellt sich irgendwie die Frage, ist das sinnvoll, jetzt da zu versuchen, abgesehen davon, ob natürlich die Frage ist, ob es machbar ist, diese Aufgabe, Soziales zu übernehmen, irgendwie an einen Profit-Gedanken zu hängen. Und auf der Sozialunternehmensebene, vielleicht öffne ich das jetzt auch noch einfach, bevor wir dann Diskussion wirklich losstarten, ist einfach meine Frage irgendwo, oder mein Opener zu dem Gespräch: Ist es überhaupt möglich, wirklich nachhaltig, langfristig ein großes Unternehmen aufzubauen und diesen Spagat zu schaffen zwischen einem gesellschaftlichen Ziel und Profit, weil das ja eigentlich, wenn man jetzt intuitiv denkt, in den meisten Fällen nicht wirklich zusammengeht. Fangen wir damit an. Gregor, was denkst du?
Also deine erste Definition, die du vorgetragen hast, so habe ich den Begriff Sozialunternehmertum oder Social Enterprise kennengelernt. Also dieses man macht eine Aufgabe, die oft ja auch ehrenamtlich startet oder viele Leute aus purer Goodwill durchführen und schaut aber, wie man trotzdem damit Geld verdienen kann, ohne jetzt trotzdem weiterhin profitorientiert zu arbeiten. Das heißt, die Gewinnmaximierung wird irgendwie gestrichen. So habe ich es kennengelernt, den Begriff, und habe da von Anfang an irgendwie Schwierigkeiten damit gehabt, mit dieser ganzen Idee an sich. Ich habe vorher schon das Jahr 2008 erwähnt. Also es scheint mir irgendwie so ein Outcome aus dieser ganzen Finanzkrise zu sein, zu sagen, ja, die ganze Verwirtschaftlichung und Vermessung der Welt, das führt zu nichts Gutem. Wir nähern uns dem Weltuntergang, also müssen wir Gutes tun, aber wir bewegen uns in einem kapitalistischen Framework. Das heißt, wir müssen trotzdem schauen, wie wir Geld verdienen und über die Runden kommen. Da gibt es jetzt gerade auch ganz aktuell die Diskussion, sollte man in Österreich ein Gesetz einführen, dass man Leute, die bei Rettungsorganisationen, also wir hatten jetzt viele Schneefälle, dass man die vom Gesetzes wegen her freistellen muss als Arbeitgeber, weil dann Argumente kommen, dass man ja niemals das Ganze bezahlen können würde, dass das viel zu viel Geld wäre, wenn man denen Stundenlohn zahlt, und dass ohne diese Ehrenamtlichen geht es aber nicht, ist dann die andere Seite und sagen, da muss man sie zumindest schützen. Und insofern ist ja dieses Sozialunternehmertum so etwas, die das ganz ohne Gesetzeslage oder staatliche Einmischung machen wollen, zu sagen, wir haben da etwas, das wir tun, weil es die Gesellschaft braucht oder will oder die Gesellschaft voranbringen wird, und trotzdem ist das mein Hauptamt und das tue ich. Und das ist so ein Hybrid, ganz offensichtlich. Es sagt ja allein schon das Wort Sozialunternehmertum.
Ja, ein Gedanke, den ich dazu hatte, ist es ein Hybrid? Weil einen gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren mittels marktwirtschaftlichen Methoden, das machen ja auch manche Vereine, die eigentlich als Non-Profit laufen und sich auch geben. In dem Fall wäre eigentlich der große Unterschied nur das Branding. Branden wir uns als Sozialunternehmen oder branden wir uns als Non-Profit-Organisation? Ja, also in der Definition ist ja noch nicht unbedingt die Gewinnorientierung drinnen. Die ist dann, also in manchen Organisationen, die sehen das durchaus, aber ganz am einen Ende dieses Spektrums wäre ja eigentlich eine Definition für Social Entrepreneurship, die eh auch mit Non-Profits zusammenpasst und damit eigentlich gar nicht so was Neues wäre, außer eben eine Brand.
Ja, das Branding ist ja ein gutes Stichwort, was du da einbringst, weil es ist eines so dieses Bescheidene oder ein bisschen noch Altmodische, ja, wenn man sagt, wir sind ein Verein. Das ist ja was total Altmodisches. Das ist so dieses, da gibt es bei uns im Osten Österreichs den Begriff Vereinsmeierei. Also das ist so dieses, also es gibt ja absurde Zahlen in Österreich irgendwie, was über 3/4 der Menschen sind in Vereinen nicht nur Mitglieder, sondern als Funktionäre tätig. Also wer kennt nicht irgendeine Kassier oder eine Obfrau von irgendwas? Oder Opferstellvertreterin ist ja auch ein sehr beliebter Job. Und oft trittst du irgendeinem Sportverein bei als Mitglied und 3 Monate später bist du schon im Vorstand, weil das quasi so eine hohe Fluktuation ist, dass man da irgendwie nicht ein noch auskommt. Und dann wird man aber automatisch so ein bisschen weniger ernst genommen in der öffentlichen Debatte, kommt mir so vor, das ist auch meine Erfahrung. Weil Verein, das sind die haben ein Interesse, ja, also da ist, also von Mission ist man ja noch weit entfernt, also ein Verein hat immer ein Interesse, ein gemeinsames, und das wird vorangetrieben. Und wenn das Interesse ist, wir wollen gemeinsam kegeln, dann ist das gleiche Interesse in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest durch die Politik, ist dann das gleiche, wie wenn wir sagen, wir als Verein haben das Interesse, geflüchteten Menschen die deutsche Sprache beizubringen. Das wird dann gleich mit dem Kegelclub wahrgenommen, die müssen um die gleichen Geldmittel ansuchen und so weiter. Und da sind wir wieder bei der Branding-Sache, Geldmittel als Social Enterprise, Sozialunternehmen, darfst du dich plötzlich für Wirtschaftsförderungen bewerben, zum Beispiel. Oder kommst in andere, triffst doch andere Menschen. Ja? Also im Verein tragen auch viele Anzug, ist ja noch immer ein sehr männlich dominiertes Ding, so Vereinsfunktionäre. Aber Ja, wir haben uns, glaube ich, die Positionen für heute noch nicht ausgesucht, aber spinnen wir mal weiter.
Ja, also ich finde, die Diskussion geht schon in eine ganz spannende Richtung.
Es gibt ja zum Beispiel den Impact Hub in Vienna.
Ja, der klassische Ort für Sozialunternehmen.
Ja, also du gehst dort ein und aus, beschreib du mal, weil ich war wirklich erst einmal dort und für mich ist aber das was mir einfällt, Sozialunternehmertum, denke ich gleich an den Impact Hub. Kannst du den ein bisschen beschreiben mal, dass man sich was vorstellen kann?
Also der Impact Hub ist eigentlich ein Shared Office, also so ein, wie sagt man da, wie ist der
Office Space,
ja, also genau,
ein Bürogemeinschaft.
So ein, genau, also eine, genau,
danke. Coworking Space.
Das war das Wort, ja, das ich gesucht habe. Genau, also ein Coworking Space für Sozialunternehmer eigentlich und Unternehmerinnen und Unternehmen. Die haben dort als Event Locations zwei, drei Räume, die man dafür nutzen kann, haben Meetingräume und dann kannst du dort quasi einen Tisch mieten oder dein Office dort rein mieten und sind in dem Sinn eigentlich ein klassischer Coworking Space, wo eben alle, die drinnen sind, auf irgendeine Weise sich als Sozialunternehmen verstehen. Und ist damit da in Österreich zumindest das Hub für soziale Unternehmen. Was wir, weiß nicht, ob wir das letztes Mal erwähnt haben, ich habe den Next Award letztes Jahr ausgerichtet, also einen Preis für Sozialunternehmen. Da waren unter allen Bewerbungen 12 Finalistenorganisationen wurden ausgewählt und davon waren, glaube ich, 8 oder 10 aus dem Impact Hub. Mhm. Also es waren 2 nicht aus Wien und aus den übrigen 10 waren, glaube ich, fast alle, hatten zumindest mal den Standort im Impact Hub. Und das eine oder andere, also 9 waren es, glaube ich, ja. Das eine oder andere Unternehmer, das da drinnen sitzt, an die habe ich nämlich schon gedacht mit meiner Definition ganz am einen Spektrum, sind eigentlich keine profitorientierten Unternehmen. Mhm. Ich mag jetzt gar nicht irgendwie sagen, das ist gut oder schlecht, dass die halt da an dem Ende sind, andere sind wieder durchaus profitorientiert und vor allem einige, die ich kenne, die dort angefangen haben, sind eigentlich normale Unternehmen, die halt den Vorteil haben, dass sie auch einen sozialen Mehrwert generieren mit der Dienstleistung oder dem Produkt, das sie verkaufen.
Okay, super, dann haben wir unsere Rollen. Ja. Also ich finde, das ist dann wirklich Branding, zu sagen, wir sind Sozialunternehmen, wenn man nur unternehmerisch wirtschaftlich arbeitet und das ist halt zufällig was, wo auch Abfall. Also ich verteufel das jetzt, ja, und ich sage, ja, es ist nur gut, wenn man nicht gewinnorientiert arbeitet, sondern alles gleich reinvestiert in die Mission.
Mhm, okay.
Das kann im Indirekten dann heißen, wir vergrößern unser Team, aber wir wollen schon, dass möglichst viele Leute unsere Mission erfüllen und nicht, dass wir jedes Jahr mehr Gewinn haben. So, das sind jetzt unsere Rollen. Aber erzähl weiter.
Ja, also das war schon im Großen und Ganzen eigentlich der Impact Hub. Ja. Also einstellen werden sie mich wahrscheinlich nicht nach dem Pitch, das geht sicher wesentlich besser.
Aber ich habe super, kann ich mich einstellen. Für mich ist der Impact Hub sowas wie das Social Silicon Valley, so ein bisschen. Weil wie du sagst, da trifft man zusammen, ja, da entsteht eine Idee, dann geht man auch wieder weg. Aber man spürt so diese positive und diese Aufbruchsenergie, wenn man dort ist.
Sehr schön. Ja, richtig. Also ich werde das weiterleiten. Ich sehe, glaube ich,
danke.
Ja, sehe demnächst wieder ein paar Leute von dort. Ich kann sagen, wenn sie ihn suchen, können sie zum Gregor kommen.
Gerne.
genau. Weil jetzt so viel zu den Standpunkten vielleicht noch. Ich finde das andere Ende aber, also das eigentlich gemeinwohlorientierte oder von mir aus auch ökologisch orientierte Handeln mit marktwirtschaftlichen Methoden, aber ohne gewinnorientiert zu sein, und das dann Sozialunternehmertum zu nennen, genauso eine reine Branding-Sache. Weil es eben eigentlich nichts anderes tut, als Non-Profits auch machen, weil außer eine Non-Profit ist ausschließlich von Spenden abhängig, gibt es irgendwo irgendwelche marktwirtschaftlichen Tätigkeiten, um Geld reinzukommen. Ja, seien's, wofür war das, wo wir in der Schule immer diese Postkarten, war das Rote Kreuz? Oder?
Jugendrotkreuz.
Das Jugendrotkreuz, die haben im Prinzip diese Postkarten verkauft.
Ja.
Und das gesammelte Geld ist dann in einem guten Zweck zugute gekommen. Oder halt dem um das Jugendrotkreuz am Laufen zu halten. Das ist ja auch eigentlich ein Verein. Das Rote Kreuz sieht sich auch dezidiert als ein solches, als einen solchen. Von dem her ist es natürlich auch da eine Branding-Sache. Jetzt kann man an verschiedenen Richtungen weiterdenken, kann sagen, ist das notwendig, hier eine neue Marke aufzuziehen? Ist das vielleicht eine Zeiterscheinung, die ein bisschen aus diesem Startup-Hype überhaupt kommt? Da vielleicht nochmal die Brücke zum Impact Hub, den gibt es in mehreren Ländern. Und in der Schweiz zum Beispiel ist der zwar aus der gleichen Richtung entstanden, ist aber jetzt dort das Zentrum für Startups und Innovationen schlechthin generell. Also da ist nicht mehr so der Social Focus, weil wie der entstanden ist, es nichts in die Richtung sonst gab. Das heißt, da sind alle die Innovativen dorthin gekommen. Ja. Und quasi ökologisch und green und überhaupt zu sein, ist ja was in der Startup-Szene überhaupt gut kommt und oft präsent ist. Ja. Während in Wien gleichzeitig mit dem Impact Hub Pioneers groß geworden ist. Und die sind halt eigentlich nur auf diese großen, also auf die klassischen Startups. Genau, wenn wir es jetzt weiterführen, fällt mir zu deiner Verteufelung noch was ein.
Ja, bitte.
Und damit weiß ich nicht, ob ich der Diskussion als solche gut tue, weil das eigentlich dir durchaus in die Karten spielt. Es gibt zum Beispiel den Standpunkt und es gibt auch Studien, die da in diese Richtung gehen. Also ein Paper habe ich letzte Woche gelesen, das konkret sich damit auseinandersetzt mit sozialer Innovation. Und in ganz Europa, aus weiß nicht wie vielen Ländern, also eine Vielzahl an Sozialunternehmern interviewt und sich deren Geschäftsmodelle anschaut und das nachher nach diversen Dingen auswertet. Und da kommt heraus, dass ein Großteil, die clustern unter anderem die Art der Innovation. Und zwar nach Prozessinnovation, Produktinnovation oder Marktinnovation oder Marketinginnovation. Erstes ist eben, ein Prozess wird besser gemacht, als er vorher war. Schneller, effizienter, günstiger. Das zweite ist ein Produkt, ist auch klar, ein neues Produkt oder ein besseres Produkt. Das dritte Marketing, und das ist eigentlich nur Marketing. Das heißt, es ändert sich nichts, du hast nur eine bessere Art, das zu verkaufen und darzustellen. Und der Großteil der Sozialunternehmen, die in dieser Studie untersucht wurden, sind Marketing-Innovationen. Das heißt, da ist grundsätzlich in Frage zu stellen, ob die irgendeinen sozialen Mehrwert generieren, der nicht vorher schon da war. Jetzt klingt es so, als würde ich die ganze Sozialunternehmer-Szene verteufeln. Nein, natürlich nicht, aber das ist ein Ding, was da mitschwingt, was mich ein bisschen, was vielleicht die Frage noch mehr aufwirft, inwieweit ist das wirklich einfach nur ein Hype, der gemeinsam mit dem Startup-Hype, der meiner Ansicht nach auch ein Hype ist, einhergeht und wie viel ist das wirklich die Revolution des dritten Sektors. Jetzt habe ich mich fast schon auf deinen Stuhl gesetzt eigentlich. Aber um dem entgegenzuwirken, bringe ich jetzt noch mein anderes mitgebrachtes Beispiel, was nämlich für mich durchaus ein großartiges Sozialunternehmen ist, und zwar genau das. Arbeitet voll nach wirtschaftlichen Grundsätzen, produziert was, verkauft das und will danach größer werden. Expandiert, international. Also, wenn du dir nur quasi die Verkaufszahlen anschaust und völlig ignorierst, was das eigentlich ist, was die machen, ist das ein durchaus gutes Unternehmen, das unternehmerisch geführt wird. Da werden unternehmerische Entscheidungen da werden die Entscheidungen primär unternehmerisch getroffen. Dieses Unternehmen ist Helios. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Nein.
Die haben ein Produkt, nennt sich Wadi, und das ist quasi ein Deckel für eine Plastikflasche. Und den steckst du drauf, legst es in die Sonne und das desinfiziert das Wasser in dieser Flasche und macht es trinkbar. Ist in diversen afrikanischen Ländern und vor allem auch in Indien natürlich ein Wahnsinn, weil dadurch ganze Communities Trinkwasserzugang haben, die es vorher nicht hatten. Das macht dort wahnsinnig viel. Die brauchen nicht mehr ihr Wasser abkochen, die brauchen nicht mehr irgendwo hingehen, um ein Wasser zu holen. Das heißt, sie haben mehr Zeit, sie sparen sich Energie, sie können ganz andere Dinge mit der Zeit und der Energie machen. Und sie haben halt grundsätzlich relativ easy trinkbares Wasser. Und damit ist der soziale Impact natürlich enorm, den dieses Produkt potenziell hat und auch tatsächlich hat. Mhm. Und jetzt arbeiten sie gerade an einer Lösung, wie man das quasi auf Container-Ebene viel größer machen kann, was dann gar nicht so einfach ist. Aber da ist jedes verkaufte Produkt, die verkaufen das, die verschenken das nicht. Die verkaufen das teilweise direkt, teilweise, glaube ich, über Entwicklungshilfeorganisationen, die dann vor Ort einsetzen. Und das wäre für mich ein Stück weit eigentlich das Idealbeispiel eines Sozialunternehmens, weil es unternehmerisch funktioniert und mit jedem Schritt, den es tut, die Welt verbessert. Mit jedem Produkt, das verkauft wird, ist ein sozialer Mehrwert da. Mhm. Jetzt ist aber das eigentlich das Modell, das du vorher verteufelt hast. Mhm.
Ja, stimmt. Da wäre jetzt das Soziale die Sache, dass das Produkt, was man trotzdem kapitalistisch, wirtschaftlich verkauft und vermarktet, das dann den sozialen Impact schafft. In dem Beispiel.
Genau. Mhm.
Für mich ändert das aber nichts daran, dass das Unternehmen an sich ein klassisches Unternehmen bleibt. Die haben eine Produktion, die haben einen Vertrieb, die haben, weiß ich nicht, ob sie ein Marketing haben, aber im Prinzip ist es mir völlig egal, wenn ich mir die Strukturen schaue von außen, ob das jetzt Helios ist oder ob das Pepsi ist. Mhm.
Okay. Das heißt, du würdest denen den Titel Sozialunternehmen absprechen?
Ja, weil sie nicht durch ihr Handeln sozial sind, sondern sie tun etwas, was anderen ermöglicht, einen sozialen Impact zu machen. Zum Beispiel, wenn wir ihre Kunden nehmen, die, was du nennst, so Entwicklungshilfeorganisationen und so weiter, die kaufen das zu und die Sozialarbeiterinnen oder die Entwicklungshelfer, die implementieren das dann vor Ort und nehmen sich die Zeit und erklären das den Leuten und sagen, was das ist. Und ich würde sagen, meine Argumentation muss immer die Dienstleistung dabei sein, um sozial zu sein, weil sozial ja immer die Interaktion zwischen Menschen beinhaltet.
Das heißt, es können nur Dienstleistungsunternehmen auch Sozialunternehmen sein?
Meiner Auffassung schon, ja.
Okay. Das wirft für mich die nächste Frage auf. Wenn ich mir viele Sozialunternehmen anschaue, die ich kenne, ist es eigentlich eben immer diese Schere und dieser Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und dem eigentlichen Mehrwert generieren.
Ja, vielleicht ist es die Aufgabe der Vision, der Aufmachung, wenn ich jetzt denke an die Vollpension in Wien.
Ja, genau.
Das ist ein Café, die stellt nur einen Menschen, die schon in Pension sind, also in Rente, die einfach mit ihrer Mindestpension nicht genug Geld zur Verfügung haben und oder einfach jetzt die Zeit nutzen wollen und die arbeiten dort in diesem Café, ich glaube, weniger im Service als vor allem in der Küche, in der Zubereitung. Und das kommt ja super an in der Großstadt, weil das wirklich der Marketing-Spin dann ist, zu sagen, ich glaube, sie haben auch so einen Spruch, irgendwie essen wie bei Oma.
Ja, wie bei Oma. Genau. Ja.
Genau, also da kriegst du dann die hausgemachten Kuchen und die ganze Aufmachung ist ja so ein bisschen wie wenn man bei der Oma zu Besuch ist. Genau, und da sehe ich den sozialen Auftrag ja schon mal darin, dass sie nur Menschen einstellt, die diese Mindestpension beziehen und die von ihrer Überzeugung sagen, sie wollen was zurückgeben, vielleicht weil sie auch selbst nie Enkelkinder bekommen haben oder weil die in einer anderen Großstadt wohnen, was weiß ich, in Berlin oder London und gleichzeitig eben, weil es ihnen finanziell hilft. Und damit ist es für mich und ist das die Dienstleistung und nicht, dass sie dann selbst Kaffee verkaufen und kuchen, sondern die soziale Dienstleistung ist, wen stellen wir an? Und wenn wir jetzt zu diesem Helios-Beispiel kommen würden und sagen würden, wir produzieren zu fairen Bedingungen in den Ländern, wo das auch verwendet wird, dann wird es für mich alles ändern.
Okay, dann ja, sehe, was du sagst. Jetzt ist aber, ich mag die Vollpension sehr gerne, und ich nehme da jetzt ungern, aber doch mit Überzeugung den anderen Standpunkt ein. Und zwar zwei Punkte.
Ja.
Erster Punkt, die Vollpension als Organisation, um das machen zu können, was du sagst, was diese soziale Dienstleistung ist, nämlich Menschen einzustellen, die von ihrer Mindestpension nicht leben können, muss irgendwoher dieses Geld reinspielen.
Ja.
Um dieses Geld reinzuspielen, nach der Methode, wie das die Vollpension momentan macht, arbeiten sie unternehmerisch. Sie verkaufen Oma Kuchen und Kaffees und so. In diesen Prozessen ist dieses Kaffeehaus aber dadurch, dass es alte Menschen einstellt und dadurch gewisse Prozesse langsamer gehen, diese Menschen wahrscheinlich ein Stück weit schwieriger sind als der 19-jährige Student, der zum allerersten Mal einen Studentenjob macht und arbeitet, sage ich jetzt mal, nicht ganz so effizient, nicht ganz so wirtschaftlich effizient, wie ein anderes Kaffeehaus das könnte. Das heißt, der wirtschaftliche Ertrag und das Geld, das reinkommt, ist womöglich ein Stück weit geringer, als es sein könnte, würden sie rein wirtschaftlich arbeiten.
Richtig, ja.
Das heißt, daraus wieder, bin noch immer bei Punkt 1, sie haben eigentlich weniger Ressourcen, um alte Menschen zu unterstützen, als sie möglicherweise aufstellen könnten, wenn sie nur junge Studenten und Studentinnen einstellen würden.
Ja, aber da denkst du wieder rein wirtschaftlich. Es geht ja nicht nur darum, dass sie finanziell die alten Menschen unterstützen, sondern dass sie ihnen eine Aufgabe im Leben geben.
Und das führt mich zu Punkt 2.
Ja.
Die Zielgruppe der Vollpension in Österreich, das heißt, das umfasst, glaube ich, alte Menschen ab 65, soweit ich weiß, die eben von ihrer Pension nicht leben können und auch kein soziales Netz haben, das sie da irgendwie mitträgt. Das heißt, die sind nicht nur finanziell arm, die sind auch einsam. Mhm. Und diese Zielgruppe umfasst, ich glaube, ich habe es richtig im Kopf, mit 60.000, 65.000 Leute in Österreich, sowas in der Größenordnung. Jetzt stellt die Vollpension in Wien wie viele Leute ein?
4, 5?
Ich glaube, es sind sogar mehr. Ich glaube, es sind alle geringfügig, damit sie ihre Pension nicht verlieren. Also ich glaube, es sind um die 20, 25. Okay. Ist aber immer noch ein geringer Prozentsatz.
Ja, klar.
Das heißt, die gesamtsoziale Verbesserung in der Gesellschaft spielt sich auf einem sehr kleinen Level ab. Jetzt gibt es da Pläne zur Expansion und ich glaube, in Graz wollen sie eine Filiale aufmachen, eine zweite in Wien und dann das Ganze als Franchise aufziehen. Es macht ja durchaus Sinn. Ja. Aber da müssen so wahnsinnig viele Kaffeehäuser aufgemacht werden. Da muss jedes Mal das Kapital reinfließen, dieses Kaffeehaus in Schuss zu bringen, einzurichten. Ja. Da braucht es Öfen für die Kuchen von der Oma. Wo sich die Frage stellt, wäre es nicht insgesamt einfacher, mehr Leute zu erreichen, wenn man irgendwo wirtschaftlich arbeitet und das Geld, das man damit erwirtschaftet, diesen Menschen zur Verfügung stellt, nach einem gewissen Schema, wäre es dann nicht leichter, mehr Menschen, die in ihrer Pension nicht von der Pension leben können, ihr Leben zu erhalten, indem sie zum Beispiel, indem geförderte Wohnheime für alte Menschen gestaltet werden, die dann dort wohnen und leben können. Dadurch haben sie den sozialen Austausch untereinander und das Ganze ist finanziert über eine hochwirtschaftliche Kaffeehauskette, die den gleichen Marketingbonus hat, weil sie nach wie vor sagen können, das kommt alten Menschen, die einsam sind oder anders einsam wären, zugute. Und könnten so, meine Hypothese, mein Argument, wesentlich mehr Menschen aus dieser Zielgruppe erreichen und ihnen helfen, als das so der Fall ist. Und wenn man jetzt Helios anschaut, als krasses Gegenbeispiel, ja, die arbeiten rein wirtschaftlich, aber die erreichen viel, viel mehr Leute und verbessern. Erstens erreichen sie wesentlich mehr Menschen insgesamt und haben dann, sage ich jetzt auch mal, einen wesentlich tieferen Impact, nicht nur auf diese Menschen selber, sondern auch auf deren Umfeld und deren ganzen Communities. Mhm. Und wenn man es weiterdenkt, irgendwann auch auf das gesamtliche staatliche System, die Krankenhäuser sind nicht mehr überfüllt mit Menschen, die Brechdurchfall haben, weil sie schlechtes Wasser getrunken haben, etc. etc. Dadurch werden medizinische Ressourcen in dem Staat für andere Dinge frei. Das kann man so weit spinnen. Von dem her würde ich sagen, und ich finde die Vollpension großartig, möchte ich auch nochmal angebracht haben, aber stelle ich in Frage, ob die der soziale Fokus, des sozialen Fokus wegen auf Kosten der Wirtschaftlichkeit wirklich die bessere Lösung ist. Und wirklich das unter Anführungszeichen richtige Sozialunternehmen.
Mhm. Naja, ich sage nicht, dass die bessere Lösung ist, sondern die ehrlichere. Also die Frage ist, ob sich da nicht Unternehmen, wenn ich jetzt deine Banken da als Eingangsbeispiel nehme, ja, die natürlich irgendwas irgendwie auch sozial machen. Mhm. Ja, da sind wir dann vielleicht auch bald beim Thema Corporate Social Responsibility angekommen. Sicher auch mal ein spannendes Thema. Zu sagen, wir einvernehmen uns das, weil eben nach 2008 die ganze Wirtschaft und Finanzwelt so ein schlechtes Image bekommen hat, dass wir jetzt alles ein bisschen Welt retten wollen. Und vielleicht sind die Helios da ja auch reingestolpert, indem dass sie das jetzt produzieren. Ich kenne da die Firmengeschichte zu wenig, aber im Prinzip, wenn, ich weiß nicht, stellen sie auch Schrauben her oder andere Einzelteile für irgendwelche Autos oder sowas?
Also nein. Helios hat schon gezielt dieses Ziel. Mhm. Da ist schon meines Wissens schon auch von Anfang an eigentlich die soziale Wirkung als Ziel im Vordergrund gestanden.
Ja, du gibst mir natürlich mit Helios eine taffe Aufgabe, weil die auch von ihrer Organisationsform sehr partizipativ und so weiter und ja eigentlich intern auch sozial und mitarbeiterinnenorientiert aufgebaut sind. Insofern ist es schwierig. Ich mach mal einen Schwenker. Es gibt ja diese eine Regel zu sagen, und da ist jetzt die Frage, inwieweit, auf was das jetzt mehr zutrifft, auf Sozialunternehmen und oder auf Non-Profits. Es gibt ja diese Regel zu sagen, argumentiere niemals die Existenz deiner Organisation damit, dass du eine Aufgabe, an der der Staat scheitert, dass du die übernimmst. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Regel, wenn es um Marketing und Fundraising und so weiter geht, weil damit argumentierst du immer defizitorientiert, sondern du sollst ja sagen, was dein Benefit ist, den du bringst. Mhm. Und da tun sich ja die Sozialunternehmen schon wesentlich einfacher. Weil wenn ich an vielen Non-Profits oder der Begriff NGO hat ja allein dadurch die Daseinsberechtigung, dass man glauben könnte, das ist eine staatliche Organisation, aber sie ist es nicht. Das heißt, die übernimmt eine Aufgabe, von der wir annehmen würden, der Staat sollte sie machen. Und insofern tun sich da Sozialunternehmen, glaube ich, auch wesentlich einfacher, weil das würde ja niemandem einfallen, zu sagen, der Staat sollte solche Filtersysteme herstellen. Vielleicht würde man sagen, der Staat sollte für sauberes Trinkwasser sorgen, aber eben auf eine andere Art und Weise. Und vielleicht sind so Sozialunternehmen, und damit bin ich wieder bei diesem Eingangsstatement von mir, tatsächlich diese Hybriden, die eben sagen, okay, wir wollen ganz bewusst wirtschaftlich agieren, aber suchen uns, das ist ja dann wirklich rein wirtschaftlich, eine Marktlücke, nämlich eine, wo man glauben könnte, das ist ein Problem, das der Staat durch Sozialinterventionen lösen könnte, und wir lösen es jetzt durch eine wirtschaftliche Intervention.
Ja, da ist meine, also das Trinkwasser ist da schon ein schönes Beispiel. Dann komme ich nochmal auf die Vollpension zurück und stelle die Frage, warum macht die Vollpension das, was sie macht, nicht als Non-Profit-Organisation? Warum ist das ein Unternehmen? Wer profitiert dadurch, dass sich die Vollpension als Social Enterprise versteht im Vergleich zu einem Verein?
Ich glaube, weil die Gründungsmission schon was Arbeitsplatzrelevantes beinhaltet hat. Und damit du dich automatisch im Wirtschaftsbereich bewegst. Weil wenn die Gründungsmission, ich kenne es jetzt nicht, aber ich unterstelle jetzt mal die Gründungsmission oder die Mission vielleicht noch immer ist, wir geben Menschen, die sich in Pension befinden, Sinn und Arbeit oder irgendwie sowas. Und das macht es dann an sich schon mal zu einer anderen Ausrichtung. Weil wenn wir jetzt wieder an den Kegelclub denken,
ja,
vielleicht arbeiten da auch ein, zwei Menschen. Aber der Kegelclub existiert nicht, damit die arbeiten können. Das heißt, es gab von Beginn an jetzt kein Interesse, sich in einem Wirtschaftsmarkt zu bewegen.
Okay, ja, das finde ich einen schönen Gedanken. Das heißt, du sagst, es ist eigentlich, geht es wirklich um den Zweck. Mhm. Und wenn der Zweck ist, alte Menschen in Pension, die nicht von ihrer Pension leben können, zu beschäftigen, ja, und ihnen einen Sinn, mhm, zu geben, während wenn der Zweck ist, Kegelturniere auszurichten und es lässt sich nebenbei ein geringfügiges Gehalt für 4 Omas aufstellen durch Sponsorship, dann unter der Annahme, dass jetzt dieser Kegelclub gleich viele Omas und Opas beschäftigt, mhm, wie die Vollpension, würde die Vollpension deshalb als Sozialunternehmen gelten, weil ihr Ziel ist, zu beschäftigen, und beim Kegelclub ist es eigentlich das Nebenprodukt.
Mhm. Mhm. Ja, also ich habe jetzt die schnelle Recherche gemacht, die Vollpension ist ja tatsächlich eine GmbH.
Genau, ja.
Die ist, mhm, Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer und so weiter.
Genau, ja. Das und 35.000 Euro Stammkapital, das sind ja auch Sachen, wo ich sage, dieses Kapital könnte bei einem Verein unmittelbar umgesetzt werden. Mhm. Damit könntest du, weiß nicht, wie viele Pensionisten und Pensionistinnen von einem gewissen Zeitraum.
Ja, eine Vollzeitstelle.
Könntest du sogar eine Vollzeitstelle, also genau. Du kannst im Prinzip eine Vollzeitstelle ein Jahr lang.
Kann man sagen, es sind zwischen 8 und 10 geringfügige Stellen, ja, je nachdem, ob man sie voll ausschöpft oder nicht.
Genau, das heißt, du könntest eine Person zwischen 8 und 10 Jahre geringfügig anstellen. Mhm. Und da würde mich jetzt interessieren, und das können wir vielleicht beide nicht beantworten, wo wirklich der Benefit ist.
Ja.
Weil es gibt ja auch wieder andere Organisationen, die sich durchaus als Sozialunternehmen verstehen oder solches auftreten, aber als Verein eingetragen sind.
Ja, ja.
Und da, ich meine, da ist es ja sowieso nur eine Branding-Sache. Mhm.
Ja, vielleicht hat es ein bisschen was mit Mut zu tun, ich weiß nicht. Irgendwie Verein zu gründen ist ja total einfach. Du brauchst mindestens 2 Menschen, die, mhm, sich in einen Vorstand stellen, und dann gehst du zur Bezirkshauptmannschaft und bringst, mhm, Statuten mit. Ja, die kann man sich aber auch von diversen, mhm, Vorlagen, mhm, unter anderem sogar vom Ministerium runterladen, und, mhm, mit dem gehst du hin und dann hast du eine juristische Person auf einmal, mhm, unter der du arbeiten kannst. Also wesentlich einfacher, als da jetzt eine Firma einzutragen. Aber was bleibt dir versperrt? Die ganzen Wirtschaftsförderungen.
Ja, das ist natürlich ein spannendes Argument. Das würde mich interessieren, wie viele Förderungen es da wirklich gibt. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, was ich so von Förderungen aus der FFG weiß, bin ich mir gar nicht sicher, zu welchen Förderlinien Vereine zugelassen sind. Es gibt tatsächlich welche, wo Vereine auf Förderung, mhm, einreichen können. Aber du hast schon recht, das ist natürlich. Und selbst wenn es geht, hast du natürlich ein anderes Standing, wenn du sowas als GmbH auftrittst, ja, als wenn du auftrittst, als wenn du als Verein auftrittst.
Aber da sind wir ja wieder beim Branding von Beginn, weil so ein bisschen ist es ja ich will jetzt nicht sagen ein Etikettenschwindel, aber es ist eine Etikettierung. Ja? Du, ja, überlegst dir ganz bewusst, aber da natürlich, da bist du dann auch eine GmbH und eben kein Verein. Also da hast du tatsächlich eine andere Rechtsform. Aber du entscheidest dich bewusst dafür zu sagen, ich werde wirtschaftlich agieren mit einem sozialen Auftrag.
Mhm.
Und die Frage ist vielleicht nicht, ob der Berechtigung oder ob der Unterscheidung, sondern für manche passt es und für andere nicht. Und eben meine Unterscheidung wäre da zu sagen, der Verein hat vielleicht tatsächlich einfach dieses Interesse, was vorangetrieben wird. Und das Sozialunternehmertum will schon den Schritt drüber hinausgehen. Aber ist schwierig, in Worte zu fassen, ja.
Was meinst du mit der Verein, das Interesse, das vorangetrieben wird? Welches Interesse? Sozialinteresse?
Dieses gemeinsame Interesse eben. Kegelclub, die wollen Kegeln spielen.
Okay.
Das ist jetzt noch,
okay,
nichts. Es ist insofern trotzdem auch in irgendeiner gewissen Sinne der Gemeinschaft dienlich, vielleicht jetzt nicht der Gesellschaft, aber, mhm, wenn es im Dorf keinen Kegelclub gibt, dann wird die Kegelbahn leer stehen und irgendwann, weil sich das einfach wirtschaftlich nicht rentiert. Und, mhm, das, mhm, ist dann genauso, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen mit dem Verein, der Sprachkurse anbieten will und vielleicht gar keine Sprachkurse, sondern da kommen ehrenamtlich die Menschen am Wochenende oder an ihrem freien Tag und lernen einfach mit den Neuangekommenen in Österreich die Sprache oder lesen mit ihnen irgendwelche Bücher vor oder was auch immer oder das Alphabet durchgehen. Das ist dieses Interesse, wir wollen den Leuten einen leichteren Zugang zur deutschen Sprache bringen. Sozialunternehmertum wäre es ja ab dem Zeitpunkt, wo Sie sagen, wir bieten da ganz konkret Kurse an und verkaufen die an die Hilfsorganisationen, die uns dann die Geflüchteten schicken.
Ja, wobei ich denke jetzt wieder an ein anderes Sozialunternehmen, das zum Beispiel in die eine Richtung eine soziale Leistung anbietet und die in die andere Richtung verkauft. Das heißt, du hast Unternehmen, die dort Geld reinstecken eigentlich, und auf der anderen Seite werden dadurch gewisse soziale Maßnahmen finanziert. Ja. Die treten dezidiert als Social Business auf.
Ja.
Machen aber eigentlich, also arbeiten in meiner Wahrnehmung kaum nach wirtschaftlichen Maßstäben per se, weil Geld auf der einen Seite wirklich zur Unterstützung dieser Maßnahmen oder durch eine ganz andere Sache, die da verkauft wird, reinfließt und auf der anderen Seite diese Leistung Leuten zur Verfügung gestellt wird, die nicht dafür bezahlen und eigentlich keine Gegenleistung bringen müssen und wahrscheinlich auch nicht können. Also ich stelle hier nicht den sozialen Mehrwert in Frage, der ist ohne Frage da. Der Kern ist nur, dass da eigentlich, und das passiert öfters, eine Querfinanzierung da ist. Mhm. Du hast eigentlich auf der einen Seite irgendeine Art von Vertrieb oder ein Produkt, eine Dienstleistung verkaufst und damit finanzierst du dir, was du eigentlich für die Gesellschaft machen möchtest. Jetzt ist das aber das genau gleiche Modell, wie es zum Beispiel ein Basketballverein macht. Mhm. Die verkaufen in die eine Richtung Sponsoring, Werbeflächen, Flächen auf den Basketballdressen, jada, jada, jada. Und auf der anderen Seite geht es darum, zum Beispiel, wenn es ein Jugendverein ist, ich denke jetzt an die Lions in Dreiskirchen zum Beispiel, geht es darum, junge Menschen mit dem Sport, ich glaube, es geht ja nicht nur um den Sport, sondern schon auch irgendwie ein tolerantes Zusammenleben und so.
Ja, ganz, ganz klar, ja.
Das heißt, da wird der soziale Mehrwert, der hier generiert wird, über etwas finanziert, wo das Geld reinkommt, da ist durchaus ein wirtschaftlicher Handel da. Du gibst mir Geld, ich gebe dir Werbeflächen. Und bis zu einem gewissen Grad könnte ich dieses Geschäft wahrscheinlich auch machen, ohne die soziale Mission auf der anderen Seite zu finanzieren.
Ja, aber der Unterschied ist schon, sie verkaufen mir nicht ihr Produkt. Im schlimmsten Sinne sagst du, sie verkaufen mir Namen, ja, wenn irgendwo ein Sponsorship ist. Das ist ja bei mir in der Kulturinstitution das Gleiche. Da sind dann auch irgendwelche Logos auf den Programmheften drauf oder Inserate. Aber verkaufst du nicht das Produkt an sich. Das heißt, was anderes wäre, wenn sie sagen würden, ihr kauft, absurdes Beispiel, aber wir können es uns gar nicht vorstellen, aber bei eurer Weihnachtsfeier werden unsere Mannschaften gegeneinander spielen und ihr sitzt im Publikum und schaut zu und sonst darf da niemand zuhören. Wir spielen nur für euch Basketball.
Ja.
Ja, und so ein bisschen, das vielleicht so zu sehen. Das heißt, im Prinzip, was gesagt wird, ist, wir verkaufen euch ja nur die Werbefläche. Das heißt, die Leute, die kommen, weil sie unser Tun leibend finden, die sehen auch während des Matches halt bewusst oder unbewusst diese Werbefläche. Aber die kommen nicht, um die Werbefläche zu sehen, sondern die kommen, um den Outcome zu sehen, wie die Jugendlichen da an ihre Grenzen gehen, wie sie sich auspowern, wie sie miteinander was tun, kooperativ und so weiter. Und da ist dann ganz klar, dass ich einem Basketballverein, besonders wenn man jetzt auf den Jugendaspekt schon, niemals als Sozialunternehmen bezeichnen würde.
Spannend. Es gibt nämlich Organisationen, die sich als Sozialunternehmen bezeichnen und genau mit solchen Businessmodellen arbeiten.
Okay.
Ich denke zum Beispiel an Sindbad. Das ist eigentlich ein Mentoring-Programm für ein Mentoring-Programm, um Menschen mit weniger, junge Menschen mit weniger Zugang zu gewissen Ausbildungen, diesen Zugang zu geben. Und die haben auf der einen Seite quasi die Mentoren und die Mentees, diese Menschen, wo es dann ja eben gewisse Events für die gibt, finanzieren sich aber über eine ganz andere Schiene. Mhm. Und die treten dezidiert als Social Business auf. Mhm. Was jetzt für mich im Businessmodell eigentlich kein großer Unterschied zu den Lions in Dreiskirchen wäre.
Ich glaube, ich habe was noch Näheres gefunden.
Und zwar,
Watcher Do, das ist vielleicht das bekannteste Beispiel, was wir heute nennen.
Ja.
Das ist diese Online-Video-Plattform, wo du einen Einblick in ein Berufsbild bekommst. Und das ist gestartet mit dem, dass die einfach Videos selbst aufgenommen haben. Dieses Team, sind auch Menschen mit Migrationshintergrund, die das vorangetrieben haben, die selbst sagten über sich, sie haben schlechte Jobchancen vorgefunden und waren auch schlecht informiert und überhaupt, weil man in Österreich eindeutig diskriminiert wird, wenn man nicht, wenn man einen Migrationshintergrund hat. Und diese Infovideos, und sie sind sehr schnell dazu übergegangen zu sagen, naja, wir sind ja nicht blöd, wir verkaufen diese Infovideos. Das heißt, wenn da der Flughafen Wien sofort sagen will, was es heißt, Fluglotse zu sein, ja, dann muss er dafür zahlen, weil was er macht, ist ja quasi Recruiting darüber. Mittlerweile gibt es, glaube ich, ich schaue jetzt nochmal nach, dass ich kein Blödsinn erzähle, gibt es ja, glaube ich, sogar dann auch so Anzeigen, ja genau, Stellenanzeigen.
Jetzt wäre aber trotzdem meine Frage, was ist konkret der soziale Mehrwert?
Der soziale Mehrwert, den sie generieren, ist, dass sie Jugendliche informieren. Also sie machen sogar auch Workshops und da ist genau das. Also sie gehen in Schulen, machen Workshops, wo sie einfach Berufsorientierung anbieten. Das heißt, der soziale Mehrwert ist, sie gehen besonders zu jungen Menschen, die jetzt eher nicht die höchsten Bildungsabschluss anstreben und auch in sogenannte Brennpunktschulen und so weiter. Und da wollen sie einfach umfassend informieren, dass eben die Leute nicht in der Arbeitslosigkeit enden, in der Jugendarbeitslosigkeit, sondern ganz konkret sich eine Karriere auch überlegen und sagen, das will ich. Und einer ganz anderen Überzeugung dann dahinter geht.
Also im Grunde ist es von der Idee eigentlich ganz ähnlich an Sindbad.
Ja.
Nur macht's What You Do mit Videos und Sindbad eben mit diesem Mentoring-Programm. Das ist, ich glaube, sogar die Zielgruppe auf mir ziemlich die gleiche.
Ja.
Wahrscheinlich hat Sindbad noch eine etwas schmalere, weil die schwieriger zu erreichen sind.
Ja.
Jetzt stelle ich da wieder die nächste Frage in den Raum. Jetzt, inwiefern kann What You Do hier frei soziale Wirkung schaffen, wenn sie diese Sponsoring-Verträge verkaufen? Weil wenn jetzt zum Beispiel die OMV,
ja,
ihre Ölbohrjobs ganz groß über What You Do bewirbt und da eine riesen Recruiting-Kampagne fährt, ist zwar der soziale, ja, ist die Frage, ob da irgendein sozialer Mehrwert da ist. Okay, von mir aus ist der Match da, dass du Schüler und Schülerinnen kriegst, die dann zur OMV gehen und somit nicht in die Jugendarbeitslosigkeit schlittern. Aber auf der anderen Seite hast du als Sozialunternehmen What You Do keinen Einfluss darüber, was die auf der anderen Seite für nicht soziale oder ökologische Wirkungen haben.
Also auf der einen Seite 24 OMV-Jobs werden vorgestellt auf der Website. Aber die Videos produzieren sie ja selbst. Das heißt, die gehen dorthin und machen quasi Interviews mit den Leuten. Und
ja, natürlich.
Schauen selbst, wie das funktioniert. Das heißt, es ist jetzt kein Greenwashing von irgendeiner Organisation, dass sie sagt, wir stellen uns da super dar und sagen, bei uns ist der beste Arbeitsplatz. Also sie bemühen sich schon um Transparenz. Aber ganz klar mit dem Businessmodell.
Aber inwieweit kannst du wirklich transparent sein, wenn du vom Geld dieser Kunden abhängst?
Das ist die große Frage. Aber den sozialen Impact schaffen sie und vielleicht auch hauptsächlich durch diese Workshops, die sie stattfinden lassen. Aber ich konnte zu keiner Bildungsveranstaltung gehen in den letzten 2 Jahren, ohne dass nicht über What You Do geredet wurde. Und Bildungsveranstaltung meine ich jetzt den ganzen nonformalen Bildungsbereich, also Social Enterprises und Vereine, die im Bildungssektor tätig sind. Und da treffe ich ständig auf What You Do. Und den Gründer habe ich jetzt auch schon sicher 2-mal getroffen.
Gut, das heißt, die inszenieren sich sehr gut als soziales Unternehmen.
Ja, definitiv, ja.
Haben die Zahlen, wie viele Jugendliche durch ihre Arbeit nicht in die Jugendarbeitslosigkeit gekommen sind?
Das glaube ich nicht, weil das können sie ja gar nicht messen. Was sie messen können, ist, bei wie viele Jugendliche in den Workshops teilgenommen haben.
Weil das,
ja, der Klassiker.
Das ist auch eine Art der Definition, die sehr, also in kleinen eher ankommt, also angewendet wird, aber doch hin und wieder, dass der Impact, den ein Sozialunternehmen hat in seiner Tätigkeit, tatsächlich auch gemessen wird und dass das für gewisse Definitionen ein Ausschlagkriterium ist.
Insofern treffen Sie vielleicht nicht die Definition, weil das sind die drei Zahlen, die Sie nennen auf der Website. Die ca. 7000 Videos von Menschen, die über ihren Job sprechen, 275 Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen und 231 Berufsprofilen mit den Hardfacts zu Jobs. Das heißt, da steht jetzt nichts von so und so viel Jugendliche erreicht oder sowas.
Also da muss ich ehrlich sagen, ob das die, gut, ich stolper nicht zum ersten Mal drüber, die sind durchaus präsent hin und wieder im Sozialunternehmerbereich, aber da sehe ich eigentlich keine sozialunternehmerische Tätigkeit.
Ja, vielleicht ist die sozialunternehmerische Tätigkeit auch nur, dass sie Sozialunternehmen gratis auftreten lassen. Also da haben sie dann die ganze Liste, Ärzte ohne Grenzen, Female Founders, Refugee Stories. Also das sind, vielleicht ist das auch der soziale Auftrag, den sie dann sehen.
Das ließ ich mir vielleicht noch eher einreden, wobei das dann das schon mehr die Corporate Social Responsibility für mich wäre.
Gut, aber ich stelle die andere Frage, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte, dass Jugendliche, und das ist mein Anliegen, dass die Berufsorientierung haben, ich mache das jetzt ehrenamtlich. Ich mache so einen Blog, dann bin ich ja der gute Samariter und ich mache ein klassisches Non-Profit. Und jetzt sage ich aber, ich bin ja nicht blöd, die Unternehmen, die dort auftreten, sollen gefälligst auch zahlen. Also bin ich plötzlich ein Sozialunternehmer. Also wenn wir es so betrachten aus der Gründungsgeschichte raus, ist es vielleicht schon legitim.
Ja, das lässt sich vielleicht gewisserweise argumentieren, wobei ich dann noch immer nicht wirklich sehe, weil sie, also Xing macht ja nichts anders. Oder Karriere.at, Hockeyfy, das sind Hockeyfy ist auch so ein großes Startup, die haben den Sozialtech drauf, aber es ist im Prinzip nichts anderes, eine Jobplattform. Ja. Und nur weil die sich jetzt ein bisschen drehen, ich meine, das kann Hockeyfy auch sagen oder Karriere.at, ja. wir sind ein Sozialunternehmen, weil wir helfen Leuten, dass sie nicht arbeitslos sind.
Aber vielleicht nehmen wir es dann eh schon im Ende, sind wir wieder bei dem Labeling. Also es ist ganz schwierig, diese Abgrenzung, und deswegen bin ich noch immer der Meinung, die Abgrenzung ist einfach, bist du gewinnorientiert oder nicht. Insofern finde ich noch immer, dass
das heißt, für dich
Social Enterprises Etikettenschwindel sind. So, jetzt sage ich es am Ende.
Das heißt, dass du sagst, welche Definition von Social Enterprises ist für dich ein Etikettenschwindel? Oder sind alle Etikettenschwindel?
Nein, sobald du gewinnorientiert arbeitest, verlierst du den sozialen Ansatz, weil dann könnte jede Bank, jedes Jobportal, jedes findet man 100 Sachen.
Das heißt?
Irgendwie sind wir sozial, weil am Ende ist ja jede Organisation, die Arbeitsplätze schafft, sozial, wenn man sagt, wir sind das traditionelle Familienunternehmen am Dorf und bei uns arbeiten halt 20% der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner. Dann sind wir auch irgendwie ein Social Enterprise, weil wir schauen, dass die Leute nicht in die Stadt ziehen müssen, um einen Job zu finden.
Ja.
Also es ist eh fies, wenn wir sagen, wir gehen das so groß auf. Im Endeffekt ist, glaube ich, wenn die Organisation von sich überzeugt ist, dass sie ein Social Enterprise ist und das argumentieren kann, ist es natürlich valide und legitim, wenn sie das für sich so überzeugend rüberbringen kann. Und ich glaube, man findet es eh spätestens heraus, wenn es ein tatsächlicher Etikettenschwindel ist. Ja. Also jetzt ein bisschen meine Rolle zu verlassen und ein tatsächliches Fazit zu ziehen von meiner Seite.
Also damit hast du noch ein bisschen die Kurve gekratzt. Ich hätte nämlich vorher dir den Wind aus den Segeln genommen, wenn ich gesagt hätte, okay, du sagst, ab dem Zeitpunkt, wo Profit gemacht wird, ist es kein Social Enterprise mehr, dann würdest du ja eigentlich buchstäblich die Non-Profit-Organisation mit dem Social Enterprise gleichsetzen.
Ja, das ist ja das, was ich anfangs gesagt habe, dass ich immer schon Schwierigkeiten hatte mit dem Begriff Social
Enterprise. Damit kommen wir eh eigentlich auf das zurück, was du dann zum Schluss gesagt hast, dass nämlich eigentlich das Selbstverständnis den Ausschlag gibt.
Ja, genau.
Und ich sage jetzt mal, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, weil wenn sich die Raiffeisen selbst als eine Non-Profit-Organisation versteht, sei das jetzt mal dahingestellt, wie weit das durchgeht. Aber am Ende des Tages kommt es wohl darauf an, wer sich selber, wie sich eine Organisation selber versteht. Das heißt, es macht natürlich den Etikettenschwindel relativ einfach. Es gibt jetzt, also spannend, im Endeffekt sind wir da drin ist eben den gleichen Punkt, mit dem ich eigentlich schon in das Ganze reingegangen bin. Es gibt da keine klare Abgrenzung, es gibt keine klare Definition, die irgendwie überall Sinn macht. Das lässt sich vieles auf alles anwenden.
Das heißt, wie immer ist unsere Antwort, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, genau. Finden wir auch diesmal eine schöne Frage, mit der wir das als offene Frage beenden können. Mir fällt gerade keine ein.
Naja, die Frage wäre, wir können es ja umgekehrt fragen, ab wann ist denn Sozialunternehmen nicht mehr sozial?
Ja.
Wir freuen uns über Diskussionsbeiträge. Besten per E-Mail. geplauder@gemeinwohlgeplauder.org, aber es gibt auch eine Kommentarfunktion in unserem Blog. gemeinwohlgeplauder.org. Fabian, was möchtest du heute empfehlen?
Ich möchte heute ein Buch empfehlen. Und zwar...
Tell me more.
Von...
Jetzt sprich's aus.
Frederick Laloux. Der hat geschrieben Reinventing Organizations. Ein, ich glaube, 300 Seiten Schmöker für Manager.
danke. Ich habe ihn gelesen.
Und da geht es eben um Organisationsstrukturen und quasi sinnstiftende Formen der Zusammenarbeit in Organisationen. Mhm. Und da gibt es jetzt eine großartige visualisierte Version davon, weil er dann doch drauf gekommen ist, das schreibt er im Vorwort dieser visualisierten Organisation, dieser visualisierten Version dieses Buches, dass die Zielgruppe seines eigentlichen Buches oft nicht die Zeit hat, einen 300-Seiten-Schmöker zu lesen.
Also bin ich doch kein Manager.
Und deshalb, genau, ein richtiger Manager bist du erst, wenn du Reinventing Organizations nicht gelesen hast, weil du die Zeit nicht hast.
Perfekt.
Aber wenn du die visualisierte Version durchgeblättert hast.
Durchgeblättert.
Das heißt, ich empfehle Reinventing Organizations visuell von Frederick Laloux, illustriert von Etienne Appert.
Wunderbar. Ich schaue, dass ich das so verlinke, dass man vielleicht auch ein paar der Illustrationen reinschauen kann. Da gibt es sicher irgendwo eine Leseprobe. Ja, es kann ich auch wärmstens empfehlen. Beides habe ich gelesen, sowohl die echte Version als auch die illustrierte Version.
Und das immer wieder bei den schwammigen Übergängen und bei dem Selbstverständnis, weil du bist demnach eigentlich Manager, weil du die visualisierte Version gelesen hast, aber kein Manager, weil du die Zeit hattest, die andere zu lesen. Das heißt, wir kommen darauf zurück, es ist dein Selbstverständnis, ob du dich als Manager verstehst.
Ja, insofern möchte ich einen Podcast empfehlen, dass man auch was hört, weil man weder die Zeit hat, Bilder anzuschauen, noch Buchstaben anzuschauen.
In der U-Bahn was hören geht immer.
Genau, empfehle ich den Firmenfunk-Podcast von unserem deutschen Kollegen Leonid, und der macht immer ganz spannende Themen. Der ist seit ungefähr einem Jahr auf Sendung, hat wirklich jede Woche was rausgebracht im ersten Jahr und hat jetzt mit 2019 auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus umgestellt, was mir ganz recht kommt, weil ich habe den erst vor ein paar Wochen entdeckt, deswegen komme ich eh nicht mit dem Nachhinein nach. Und der spricht über manchmal ähnliche Themen wie wir, aber jetzt nicht mit dem Blick auf gemeinnützige Arbeit, auf den Gemeinwohlsektor, sondern mit Blick generell auf sinnstiftendes Arbeiten, und damit passt das ganz gut zum Herrn Laloux, wo er gegen Ende der letzten Staffel des letzten Jahres dann viele konkrete Unternehmen als Beispiel hat und Leute einlädt, die drüber reden, aber eben ganz auch generell gibt es so zu Themen wie Unternehmenskultur oder was macht eine Organisation lebensfähig, wie funktioniert Führung, wenn alle auf demselben Level sind, aber dann auch ganz technische Sachen wie Sketchnotes und so weiter. Also immer spannend, auch immer circa eine Stunde lang und wirklich schön angenehm produziert und kann man sich sehr gut anhören und immer spannende Themen.
Cool. Na dann. Vielen Dank, Greg.
Vielen Dank, Fabian.
Und vielen Dank fürs Zuhören.